Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Hallo.
Hi.
Hallo Kara.
Hallo Yannick.
Hallo ihr Lieben da draußen. Wir haben es ja schon angekündigt am Ende der letzten Folge. Wir sind nicht so tagesaktuell. Wir haben vorproduziert. Kara, warum haben wir vorproduziert?
Es gibt einen fantastischen Grund dafür. Und der Grund lautet, ich bin in Brasilien. Ich schlürfe an der Copacabana einen starken Caipirinha und ich trage dabei einen knappen Bikini.
Und wenn ihr nicht wisst, wie Karas Sommeroutfits aussehen, dann wisst ihr es spätestens jetzt, denn es sind knappe Bikinis, aber es sind sehr, sehr schöne Bikinis.
Danke.
Caro, das sind immer ganz tolle Bikinis. Es ist krass, ich kann gar nicht an Bikinis oder Badehosen gerade denken.
Ja, es ist irgendwie
es ist einfach
zu
nur trist und draußen.
Nervig.
Es ist richtig bleh.
Grey, grey, grey. Deswegen umso besser, dass wenigstens eine von uns
braun gebrannt wiederkommt.
Genau, korrekt.
Oh Gott, das wird ganz schlimm bei der nächsten Folge, die wir aufnehmen. Da muss ich irgendwie davor irgendwas machen oder so einen Filter auf die Kamera legen oder
ja,
so.
Sowas. Aber hey Leute, SPF 50 always. Von daher, vielleicht komme ich auch blass zurück.
Nein, wirst du nicht. Kara, dadurch, dass wir jetzt gar nicht, also zwischen der letzten Folge und heute so viel Krasses erlebt haben.
Wir erleben immer Krasses.
Punkt.
Unser Live.
Punkt.
Hammer.
Ich habe dir was mitgebracht. Oh mein
OMG.
Gott. Ich habe zwei Diddle-Freundebücher in meiner Hand. Aus meiner Grundschulzeit und aus meinem Gymnasium.
Wow.
Und ich dachte mir, dass wir die kurz einmal durchgehen können. Also wir müssen jetzt nicht alles durchgehen, ne? Ganz kurz, ich bin immer noch ein riesiger Diddle-Fan.
Es ist so lustig, Diddle hat ja auch gerade so ein Revival.
Hat ein Revival, aber in Frankreich, ne?
Ja, aber du kannst so, ich habe dann irgendwie überlegt, ich bin jetzt auch bald zu Hause in Freiburg für Weihnachten und ich hatte natürlich auch so eine Diddle-Sammlung und am besten verkaufen sich wohl aktuell seltene Motive, aber von so Blöcken oder so, die wirklich noch eingeschweißt sind. Sowas habe ich, glaube ich, nicht mehr. Hast du sowas noch zu Hause?
Eingeschweißt habe ich sie nicht mehr, aber ich habe noch richtige Blöcke.
Ja.
Ich habe nicht mehr Duftpapier, weil das Geilste waren ja die Duftpapiere. Ich habe aber meine Sammlung von meiner Mama bekommen.
Hey, und das Zeug geht mittlerweile irgendwie für ein paar tausend Euro weg teilweise, wenn das seltene Dinger sind.
Wenn es seltene Dinger sind, ja. Ich schreibe auch immer, wenn ich so Geburtstagskarten schreibe ich auf den Diddle-Blöcken oder wenn ich Felix eine kleine Notiz da lasse, weil ich schon früher weg bin und eine kleine romantische Botschaft aufschreibe, schreibe ich sie auf Diddle-Papier.
Oh Gott.
So, hier sitze ich also. Hier sitzen wir mit einem Diddle-Buch. Und ich gebe es dir jetzt. Soll ich es dir vorlesen oder möchtest du durchlesen?
Hast du ein Highlight?
Ich muss mal gucken, weil es fängt ja immer an, ne, mit sich selbst.
Oh Gott, ich sehe schon diese schlimmen 90er Jahre Schulfotos, die man…
Diese Schulfotos.
Die es dann auch immer als Sticker gab. Die Sticker fand man ja am allercoolsten.
Gott, das ist so lustig. Ich habe ganz lang nicht angeguckt. Größe 1,36.
Süß.
Da steht Größe, Gewicht und. Bei Gewicht habe ich nichts
Gewicht,
eingetragen.
Also Gewicht finde ich auch ein bisschen übergriffig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Habe ich aber auch nichts eingetragen. Bei und habe ich geschrieben, ich bin mit meinem Leben froh.
Warte mal ganz kurz, ist das Gymnasium?
Nee, wir sind gerade noch in der Grundschule. Was ich gerne mache,
echt?
Tanzen.
Süß.
Was ich werden möchte, Schauspieler. Meine Hobbys, Tanzen. Finde ich cool.
Tanzen.
Tanzschule. Achtung, was ich nicht mag, rate, das Gegenteil von Tanzen.
Stillsitzen.
Fußball.
Ah.
Meine Lieblingsmusik.
Wie war das nochmal? There will be signs.
Oh Gott. Meine Lieblingsmusik. 18s.
Was sind 18s? Ich kann nicht mehr.
Rosenstolz. Ich bin mit Rosenstolz groß geworden, weil meine Eltern größte Rosenstolz-Fans waren und das war mein erstes Konzert. Britney Spears.
Trifft immer noch zu?
Fair enough.
Ja.
Rosenstolz trifft immer noch zu. Leider ist die
Britney
liebe
nicht
Anna
mehr.
Ja,
it's
verstorben.
Britney, bitch.
Ja, Britney auch. Aber so ein bisschen nach ihren Messer-Reels vielleicht ein bisschen weniger.
Oh Gott.
Ich bin
Britney,
ein Fan
we
von
hope you're okay.
Tanzen. So.
Also kreativ warst du
kreativ
nicht, Hase.
Aber jetzt mein größter Wunsch. Dass Cats wieder läuft. Weil Cats, mein absolutes Lieblingsmusical, ich habe es mit 6 zum ersten Mal geschaut, mit meiner besten Freundin aus der Grundschule, Feline.
Mhm.
Und wir waren gerade vor 3 Monaten im Admiralspalast in Berlin und haben die UK-Tour von Cats gesehen und haben einfach bei Memory bitterlich geweint.
Das ist so
und wir waren früher bei Cats und dann haben sie gestreikt und das Stück wurde abgesetzt und für Feline und mich ist eine Welt untergegangen. Deswegen war mein größter Wunsch, dass Cats wieder läuft und dass ich immer gesund bleibe und dass ich immer tanzen darf.
Das ist so süß.
Okay, damit es hier jetzt nicht ausartet, gucken wir mal ganz kurz ins Gymnasium. Das gebe ich dir.
Süß. Ach Mensch, dieses Bild, Leute. Also, sagen wir mal so, deine Hobbys sind gleich geblieben.
Tanzen?
Ja, aber es sind 2 neue dazugekommen und ich...
Mit Freunden chillen?
Gerätetouren. Könnte man ja quasi als mit Freunden chillen bezeichnen. Und Mozart.
Mozart ist mein Hobby. Okay, man muss dazu sagen, ich habe in der 4. Klasse mit mein erstes Stück gespielt, das hieß Mozart. Aber warum ist Mozart denn mein Hobby?
Ich bin ein Fan von Mozart, das Musical.
Mhm. Mein Lieblingssong ist wahrscheinlich auch von Mozart.
Nee, Lieblingssong steht hier nicht.
Okay.
Aber deine Lieblingssänger oder Lieblingsband haben sich geändert. Und zwar sind das jetzt No Angels und Roses.
Yes, yes. Und ich, ey, wirklich, also ich habe mir letztens gerade Believe von Broses gewünscht.
Hast du?
Ja, klar, Kracher.
Ich fand
Kracher-Song.
Dieses geile Reel, wo der Rosalia-Song läuft.
Und die No Angels
zu Daylight und es passt wie die Faust aufs Auge.
Ich konnte den Song, den Tanz auch mal tanzen.
Wirklich?
Ja, ich liebe
die
No
Angels. Weil
Tanzen
war ja dein Hobby.
Tanzen war mein Hobby.
Ja. Übrigens hat sich dann zu diesem Zeitpunkt dein Musikwunsch geändert.
Mein Wunsch, nicht mein Musikwunsch.
Dein Berufswunsch,
so,
sorry.
Ich will nicht mehr Schauspieler werden.
Nee.
Hä?
Du willst Lehrer? Jetzt Musical-Star werden.
Star auch gleich.
Naja, man muss kleine Brötchen backen. Und
okay.
Dann finde ich auch ganz besonders süß, was ich euch noch sagen möchte, schreibt bitte ordentlich in mein Buch.
Nein.
Punkt. Period.
It is what it is, Tara.
It is what
ich
it is.
Ich lese Bücher ohne Schutzumschlag, damit sie nicht zerknicken. Schreib bitte ordentlich in mein Buch.
Auf jeden Fall.
Aufräumen. Oh
und
mein Gott,
weißt,
das war mein
Wunsch. Weißt du, was
ein ganz nerviges Kind.
Dein allergrößter Wunsch ist mittlerweile?
Nämlich?
Dass ich noch eine Stelle finde? Kannst du mir das erklären? Wie alt bist
ich glaube,
du?
Stelle. Ich glaube, weil ich ja meinen ersten Job hatte als Schauspieler und das fand ich so toll, dass ich nochmal eine Stelle, nochmal schauspielern darf.
So niedlich, dass ich noch eine Stelle finde.
Kara, wenn du bei dir zu Hause bist, kannst du danach mal suchen, ob
ich
du sie findest.
Ich suche danach, ja.
Okay, danke. So, Kara, das als kleiner Icebreaker. Wir haben heute eine neue BookTok Edition.
Mhm.
Wir haben es schon verraten in der letzten Folge, dass wir eine Gästin haben. Eine ganz besondere Gästin, über die wir gleich noch ein bisschen mehr reden und vor allem sehr viel von ihr erfahren werden. Wir hatten nämlich so viel Freude bei dem Gespräch mit Friederike Schielbach aus dem Verlagswesen und sie hat uns erzählt, wie ein Buch in einer Buchhandlung landet, wie ein Buch überhaupt zum Leben entsteht und welche Rolle dabei der Verlag einnimmt. Und das waren ganz viele Hintergrundinformationen, die wir absolut interessant fanden. Und deswegen haben wir uns einen neuen Themenbereich ausgesucht für diese Folge, über die wir viel mehr erfahren wollen. Und das sind Filmadaptionen.
Also quasi, wir hatten die Journey von Manuskript zu Buch und jetzt haben wir die Journey von Buch auf die Leinwand.
Genau. Und deswegen ist bei uns zu Gast Produzentin der Ufa Fiction, Sina Svita. Und wir zaubern sie hierher. Kara, willst du? Hallo Sina.
Hallo.
Hallo Sina.
Hallo.
Welcome.
Wie schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich sehr.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich war noch vor 2 Tagen mit Sina im Kino.
Mhm.
Und da saßen wir nicht so formell mit Kopfhörern gegenüber.
Das stimmt.
Tja.
Für alle Leute
so
da draußen,
gehen.
Wir wollen euch unsere tolle Gästin von heute vorstellen. Nämlich, wie ja gerade schon angekündigt, Sina, Produzentin von der Ufa Fiction. Und Sina, wollen wir erstmal sagen, warum du heute hier bist, warum wir uns kennen?
Ja, bitte unbedingt.
Schieß los. Warum kennst du mich?
Warum kenne ich dich? Aus dem Fernsehen.
Richtige
Aus Film
Antwort.
Und Fernsehen.
Richtige Antwort.
Man kennt sich.
Genau. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ne? Das sind bestimmt schon 4 Jahre.
Schon ja. ein bisschen her. Ja, wir haben zusammen gearbeitet.
Wir haben zusammen gearbeitet, genau. Wir haben zusammen Disco 76 gemacht.
Genau, eine Serie auf RTL Plus, kann man sie sehen. 70er Jahre Bochum tanzen.
Ich erinnere mich, es war diese Phase, wo Yannick immer die schrecklichen Koteletten tragen musste.
Ja, da kannst du dich jetzt mal bei Sina bedanken.
Das ist persönlicher Wunsch.
Das ist nämlich wirklich der doofe Teil meines Jobs, dass man, wenn man keine, weil Koteletten geklebt bekommen oder Moustache bei Sissy geklebt bekommen, ist richtig nervig und es sieht auch einfach geil aus, wenn es realistisch ist. Aber dadurch, dass ich als Robert hieß ich, glatt rasiert sein musste und diese Koteletten bis zum Kinn hat oder bis zum Kiefer hatte.
Die waren wirklich sehr prominent.
Die waren major prominent scheiße. Und Sina war unsere Produzentin und über die Produktion, wir haben in Berlin gedreht zum Teil und dann aber auch in Budapest, haben uns angefreundet.
Das hast du schön
zusammengefasst.
Und das
hat mich ganz doll gefreut.
Ja.
Und Sina, dich haben wir heute eingeladen, weil wir, das meinte ich ja auch gerade schon, über Literaturverfilmung reden wollen, weil es ein total spannendes Feld ist und ich glaube, viele Leute da draußen wundern sich oder fragen sich, wie überhaupt die Bücher am Ende auf der Leinwand landen. Da haben wir ganz viele Fragen, aber vielleicht kannst du mal anfangen zu erzählen, was du machst, wo du herkommst, was du, wie so dein Werdegang ist, wie du bei der UFA gelandet bist.
Ja, kann ich machen. Der ist gar kein so gerader Weg tatsächlich, weil ich nie wirklich vorhatte, beim Film zu arbeiten. Ich habe tatsächlich eine sehr starke Literaturaffinität immer schon gehabt und habe auch Romanistik und Anglistik studiert und dann Literaturwissenschaften tatsächlich und bin so über Umwege dann über den Verlag zur Produktionsfirma gekommen und bin jetzt seit 7 Jahren bei der UFA und produziere Kinofilme, Serien, Fernsehfilme und sehr viele Literaturadaptionen sind auch dabei. Also ich habe es einen ganz guten Merch geschafft, aus beiden Leidenschaften eine zu machen.
Bei welchem Verlag warst du?
Ich war anfänglich bei Hoffmann und Campe in Hamburg, da habe ich auch ein Volontariat gemacht und dann bin ich zum Aufbauverlag.
Aufbauverlag.
Ja. Friederike war auch bei Aufbau.
Ah ja?
Ja.
Das erinnert
Friederike war nach Fischer beim Aufbauverlag. Ah, ja. Die kannst du aber nicht, ne? Das ist.
Nee, die kann ich.
Gibt's keine zeitliche Überschneidung. Und wie bist du dann vom Verlag beim Film gelandet? Oder bei der. War es dann direkt die UFA?
Es war direkt die UFA und ich bin direkt geblieben.
immer noch.
Für immer die UFA.
Noch. Mhm. Und für die Leute vor allen Dingen, die da arbeiten, weil ich hatte in meinem Masterstudium an der FU Berlin ein Seminar bei einer noch damalig für die UFA arbeitenden Produzentin, bei Alicia Remiris, die Seminare gegeben hat, unter anderem zu Literaturadaptionen und zum seriellen Erzählen. Und da musste ich dann, so wie ihr das ja auch kennt, eine Prüfungsleistung abgeben und habe dann ein Adaptionskonzept geschrieben.
Für?
Als Hemingway mich liebte. Ein Roman von Naomi Wood. Und daraus habe ich eine Miniserie konzipiert, die 4 Frauen von Hemingway in den Fokus stellt und wie er quasi immer von der einen Beziehung in die andere gegangen ist. Und dann rief sie mich irgendwann an und meinte so, willst du nicht, kannst du das vorstellen, beim Film zu arbeiten?
Was ich so geil fand?
Ja.
Mega.
Weil ich schreiben kann.
Weil ich schreiben kann.
Ich war so, ja, ich mache jetzt ja eigentlich meinen Master und dann geht's ab wieder zurück nach Hamburg und dann gehe ich schön wieder in den Verlag und da sehe ich mich auch und das ist so meins. Und dann hat eine ganz liebe Freundin von mir, die auch Lektorin zu der Zeit bei Aufbau war, zu mir gesagt, aber probier das doch mal aus, vergibst du dir ja nichts, es ist ja keine Einbahnstraße, wenn das nichts für dich ist, dann kommst du wieder. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat sie mich zu Benjamin Benedikt gepackt, auch einem ganz tollen Produzenten, der mittlerweile auch in einer anderen Produktionsfirma ist, aber der auch sehr Theater- und Literaturaffin ist, auch viele Literaturadaptionen macht.
Der super viel für die UFA gemacht hat.
Ja, ganz, ganz viele große, erfolgreiche Sachen auch. Und genau, der hat mich dann so unter seine Fittiche genommen und da habe ich dann ganz viel gelernt und auch einbringen dürfen und habe dann wirklich so die Interessensfelder zusammenlegen können, weil ich gemerkt habe, dass vieles, was ich aus dem Literaturstudium kannte und gelernt habe, wunderbar auch in der Filmproduktion umsetzen kann und da nochmal einen ganz anderen Blick mit reinbringe.
Mega. Was war dein erstes Projekt bei der UFA?
Lotte am Bauhaus, das war ein ARD.
Mit Alicia von Rittberg.
Genau, das war mein allererstes Projekt. Das war echt toll. Das war sehr besonders, auch an so einem Filmset zu stehen. Ich weiß, für dich ist das ja auch schon 100 Jahre her. Für mich war das in dem Moment so mit Mitte 20 total mindblowing, da zu stehen und zu merken, wie das da alles stattfindet, worauf man achten muss und mich da so Stück für Stück immer weiter reinzuarbeiten, was so dieses Produktionelle angeht, also wirklich die Herstellung von Filmen. Die ganze Ebene, was die Entwicklung angeht, wie man auf Stoffe kommt, sei es jetzt originäre Stoffe oder Literaturadaption, das fiel mir wahnsinnig leicht durch das Studium tatsächlich.
Also eigentlich quasi, bevor man dann am Set steht, ist ja irre viel Vorarbeit. Ja. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das dann so abläuft? Also ihr habt eine Idee oder ihr habt zum Beispiel ein Buch, was ihr toll findet und wie fangt ihr an? wo fängt man da überhaupt an?
Where to start? Ja, das ist, was ich auch so schön und so sehr liebe an meinem Beruf ist, dass man wirklich von Anfang bis Ende dabei ist. Die anderen oder viele Gewerke kommen und gehen in diesem langen Prozess, den das einfach so einnimmt und man ist wirklich so vom Anfang bis zum wirklich allerletzten Moment dabei. Wie wir an Stoffe kommen, ist ganz unterschiedlich. Entweder wir haben selber Ideen, also ganz originäre Sachen und suchen dann AutorInnen, die das für einen schreiben oder mit einem gemeinsam weiterentwickeln. Aber ganz oft kommen Kreative auch auf uns zu mit Ideen, sei es Regie oder Drehbuch. Und dann entwickelt man das gemeinsam weiter und schaut, zu wem könnte das passen, welcher Sender oder Streamer oder Verleih wäre vielleicht interessiert an diesem Stoff. Und dann ist der Weg immer noch ein sehr, sehr langer, bis man wirklich in die Drehbücher geht und da in die Adaption, wenn es eine Adaption ist zum Beispiel, ja.
Wenn es eine Adaption ist, gibt es ja wahrscheinlich auch Auftragsarbeiten, dass Verlage oder AutorInnen direkt zu euch kommen und sagen, das ist mein Roman, den hätte ich gerne verfilmt. Aber was ist, gibt es auch die Option, du liest ein Buch und findest das Buch mega, mega geil und willst das verfilmen und wendest dich dann selbst an, keine Ahnung, wendet man sich an den Verlag in dem Fall oder wie läuft es ab, dass ein das Rechte bei euch landen?
Also es gibt unterschiedliche Wege, auch wie es sonst bei der Generellstoffentwicklung so ist, es nicht der eine Weg, sondern es ist immer so ein gegenseitiger Austausch. Das eine ist, dass wir von den Verlagen so früh zum Frühjahr und zum Herbst, immer wenn die neuen Programme kommen, eine Übersicht bekommen am Film, der nennt sich dann auch Filmkatalog oft, wo dann die Bücher vorgestellt werden, die sich für den Verlag für eine Adaption eignen. Dann kriegst du meistens so eine Übersicht, eine kurze Synopsis, was Vergleichsreferenzen wären für diese Adaption, warum sich das besonders eignen würde. Und das ist das eine, dass du quasi von denen aktiv die noch rechtefreien Bücher angeboten bekommst.
Also aber, wie so ein kleiner Pitch quasi seitens der Verlage.
Genau, genau. Oder der Literaturagenturen. Das ist auch oft so, je nachdem, wer die Filmrechte auch vertritt. Das ist nicht immer gleich. Also der erste Weg für uns geht immer über den Verlag, aber das bedeutet nicht automatisch, dass man dann immer mit dem Verlag nur im Gespräch ist, sondern einige AutorInnen vertreten ihre Filmrechte auch selber, andere haben Agenturen dafür und je nachdem muss man sich dann erstmal erkundig machen, wo die Rechte überhaupt liegen für die Verfilmung. Und ich mache das meistens so, ich bin bei der UFA, da haben wir auch sind wir ein großes Haus, wir haben auch Dramaturgen und Scouts, die für uns den Markt immer gut im Blick behalten und schauen, welche Bücher werden gerade viel besprochen, sind sehr präsent, sind gerade auf den Bestsellerlisten, sind auf der Buchpreisliste oder was auch immer. Aber ich selber durch meinen Background gucke auch ganz proaktiv immer nach Romanen, die mich berühren, die mich interessieren, auf die ich Lust hätte, dass die verfilmt werden und auch immer die Frage zu stellen, was ist der Mehrwert an so einer Verfilmung? Wo kann man dem Roman noch etwas beigeben? Und das heißt nicht besser machen, sondern anders zu machen, aber einfach nochmal einen anderen Take auf das Buch zu bekommen. Und dann setze ich mich im ersten Schritt mit dem Verlag auseinander und frage die Rechte an, ob die noch zur Verfügung stehen.
Es geht wirklich schnell,
das
ne?
Geht
bei
super schnell.
Guten Geschichten.
Ja, bei den ganz, die wirklich so durch die Decke gehen, die dann so Talk of the Town sind, auf der Spiegel-Bestsellerliste lange stehen, die sind schon ziemlich schnell weg. Passiert ist, dass man vorab, bevor das Buch released wird, versucht, die Rechte natürlich schon zu optionieren, ne?
Weil also du nur durch die Synopsis vom Katalog du kriegst Fahnen.
Okay. Du kriegst Fahnen und dann, wenn das schon, ne, entweder das ist von einem super erfolgreichen Autor, Autorin und du weißt, der nächste Roman wird wahrscheinlich auch einschlagen, wollt ihr den schon lesen und euch vorher sichern, bevor alle anderen kommen. Das rührt dann natürlich auch von guten Beziehungen, die man über die Jahre hat und die AutorInnen und der Verlag das Gefühl hat, die sind mit ihren Adaptionen bei uns gut aufgehoben. Mhm. Und das bezieht sich dann ja auch immer sehr konkret auf die jeweiligen Produzierenden, die das machen. Aber ja, das ist schon,
das
passiert
ist,
auch oft.
Das ist voll interessant, weil wir zum Beispiel bei unserer ersten Buchbesprechung, Cocomelos Blue Sisters, auch Stimmen hatten, dass quasi das Feedback kam, man hatte das Gefühl, es sei schon so sehr in Richtung Verfilmung geschrieben.
Super seriell
worden.
Geschrieben.
Also so seriell. Ja. Und das ist ja, also wenn du es jetzt irgendwie so beschreibst, dann macht es ja total Sinn, dass wirklich auch Autorinnen und Autoren dann schon in dieser Denke drin sind, quasi, okay, ich hatte ein Buch, das ist gut gelaufen, das ist irgendwie verfilmt worden. Jetzt schreibe ich das nächste. Die Fahnen gehen ja auch schon an die ganzen.
Ganz kurz für
Verleihe.
Die Leute, die nicht wissen, was Fahnen sind. Das ist immer so, das sind so 20, 30 Seiten, oder?
Das ganze Buch?
Das ganze Buch.
Das
aber
ganze
das
Buch
Druck,
ist eine Fahne?
Druckfahne.
Ah, gut. Ich meinte damit nämlich auch mich, die Leute, die nicht wissen, was eine Fahne ist.
Du hast vielleicht ab und zu mal eine Fahne.
Vielleicht habe ich jetzt eine Fahne. Okay. Du bist in Brasilien, ganz
Disclaimer.
Viele Fahnen haben. Disclaimer,
Janik hat keine Fahne.
Okay, ich dachte, das wäre tatsächlich nur so die ersten 20 bis 40 Seiten.
Nee, das ist ein Exposé. Das gibt es auch. Das ist aber tatsächlich das, was oft der Verlag, ich hoffe, Friederike würde mir jetzt nicht widersprechen, dass das, was der Verlag angeboten kriegt für Autoren, wenn die dann ein Buchauftrag bekommen.
Das hat sie
bekommen.
Erzählt, ja. Dass das oft der Fall ist, dass sie nur.
Genau, das ist das.
Sie können ja auch nicht so viel lesen. Also, ne, also sie können ja nicht von allen Leuten die ganzen Fahnen lesen. Also
aber es ist ähnlich
Exposés.
Wie ja auch bei uns. Ne, wir entwickeln ja auch erst Konzepte, Treatments, Drehbuch. Man fängt ja nicht sofort an zu sagen, alles klar, du bist jetzt die Drehbuchautorin, der Drehbuchautor, schreib uns jetzt bitte das Drehbuch, sondern dem Ganzen nähert man sich ja auch immer weiter an und fängt ja auch erst mit einem Konzept an. Deswegen, das ist in den Abläufen, was die Entwicklung angeht, zu Teilen ähnlich zur Literaturherstellung, würde ich mal sagen.
Okay, und wie ist dann der nächste Schritt? Du hast einen Roman, den du total toll findest. Vielleicht können wir das mal anhand eines Fallbeispiels benennen. Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, hast du schon erzählt, dass eines deiner Lieblingsbücher Herkunft ist.
Mhm. Von Sascha Stanisic.
Von Sascha Stanisic. Und du wirst 2026 Herkunft verfilmen.
Ja.
Mit Sascha Stanisic zusammen.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Das Danke.
Das finde ich richtig geil, weil du wirklich erzählt hast von diesem Roman, der dich so berührt hat. Und wie lief das ab? Das können wir anhand des Beispiels mal direkt benennen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist bei Herkunft tatsächlich ein totaler Sonderfall.
Nämlich?
Weil der Verlag und die Rechte vertreten haben, Bettina Breitling, den Roman nicht aktiv angeboten haben zur Adaption. Sonst ist es so, du fragst es an oder manchmal, was ich gerade schon meinte, du kriegst es in diesem Portfolio angeboten, folgende Rechte sind noch frei. Das war bei Herkunft nicht so. Trotz dessen, dass er Spiegel-Bestseller war, Buchpreisträger und.
Weil der Verlag nicht fand, dass das Buch umsetzbar ist?
Weil Sascha das nicht mochte, wollte. Weil das ja auch ein autofiktionaler Roman ist.
Kannst du kurz für die Leute, die Herkunft nicht gelesen haben, das runterbrechen, worum es geht?
Es geht darum, dass Sascha an einem Roman arbeitet, der von seiner Familie handeln soll. Und dabei begibt er sich auf einen Roadtrip mit seiner Großmutter, die an Demenz erkrankt ist, und begleitet sie auf ihrer letzten Reise ins Altersheim, um sie dort abzugeben und da ins betreute Wohnen zu geben. Und während sie auf diesem Roadtrip sind, springen sie immer wieder in Erinnerungen aus seiner Kindheit und seinem Aufwachsen in Bosnien in den 80ern, Anfang der 90er und dann auch seine Flucht mit Ausbruch des Bosnienkrieges nach Deutschland, nach Heidelberg. Und es geht sehr stark um Erinnerungen, es geht um Geschichten erzählen, ist sehr fragmentarisch, assoziativ und zeigt so ganz viele Möglichkeiten auf, wie man eine Geschichte anfangen, aber auch beenden kann. Das ist eigentlich so in a nutshell der Roman.
Und Sascha wollte das nicht verfilmen lassen.
Genau, nicht aktiv, weil das so sehr eine sehr persönliche Geschichte auch ist. Mhm. Wie gesagt, es ist keine Autobiografie, es bedient sich schon vieler fiktionaler Kniffe, aber nichtsdestotrotz heißen die Figuren wie seine Familie, es ist dieselbe Konstellation. Es spielt aber auch genau damit, was ist Realität und was ist Fiktion. Aber da war so eine Zurückhaltung, dass das jetzt nicht so war, den bieten wir jetzt allen an. Aber ich war jetzt auch nicht die Einzige, die sich um die Rechte bemüht hat.
Oh, wow.
Genau, also da war natürlich auch eine große Aufmerksamkeit auf diesem Buch. Und es war dann schon die Überlegung, mache ich das nicht? Und dann hatte ich so das Gefühl, ich kann ihn fragen und mehr als Nein sagen kann er ja auch nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben.
So einen richtig klassischen Brief?
Digital.
Aber eine E-Mail.
Das klingt halt cooler. Klingt
ich wollte gerade sagen, nun lass mich doch. Nein.
Mit ihrem Füllfederhalter schrieb sie einen Brief.
Habe ihn mit der Eule versendet.
Ja.
Ich habe es Gedankenpapier genannt. Ich habe ihm schon direkt an ihn adressiert, aber ich habe ihm meine Gedanken runtergeschrieben, warum ich das verfilmen möchte, was mir daran wichtig ist, was meine Lesart des Romanes ist, warum ich finde, dass der unbedingt verfilmt gehört und auch für ein großes Publikum erzählt und was so meine Haltung dazu wäre und was mir ein Anliegen wäre und dass ich mich über ein Gespräch freuen würde dazu.
Du hast ihn scheinbar überzeugt.
Ich habe ihn überzeugt.
Was hast du explizit reingeschrieben, was dein Anliegen mit dieser Verfilmung ist?
Dass ich gar nicht so sehr seine Geschichte so ausstellen oder ausschlachten möchte, sondern das Gefühl habe, dass das, was er erzählt, eine Geschichte ist, die sehr persönlich ist, aber exemplarisch für ganz, ganz viele Menschen steht und viele Geschichten von Flucht enthält, losgelöst aus welchem Land man nach Deutschland kommt. Und diese Erfahrungen sich da bei sehr vielen sehr gleichen und ich den Eindruck hatte, diese Geschichte, erschreckenderweise hat sie uns dann auch überholt mit dem Angriff auf die Ukraine. Mhm. Da waren wir ja schon im Entwicklungsprozess, aber da hat man auch wieder gemerkt, dass die Geschichte sich immer wiederholt und das kein Phänomen ist, was man ein einziges Mal erzählt, sondern diese Geschichte immer wieder vorkommt. Und mein Anliegen ist, das so universell zugänglich zu machen auf der einen Seite, weil auch der Jugoslawienkrieg und vor allen Dingen so diese Zersplitterung des Landes, was es so in der Form nicht mehr gibt, noch nie wirklich erzählt wurde oder filmisch aufgearbeitet. und trotzdem ganz viel auch mit Deutschland zu tun hat. Mhm. Und das irgendwie so ein blinder Fleck ist zum einen und mich diese Geschichte zwischen Enkel und Großmutter total berührt hat und ich dieses, so dieses Loslassen, diese Annäherung wieder zwischen diesen beiden, die so, wo eine Generation dazwischen steht, ich einfach super berührend und toll erzählt war und mich das nicht losgelassen hat. Mhm. Den Roman habe ich wirklich, es passiert mir selten, aus reinem Privatvergnügen gelesen. Es war nichts, wo ich sofort an den Film gedacht habe oder das Gefühl hatte, ah, das lese ich jetzt für die Arbeit als so einen Prüftitel oder so, sondern es war nur für mich, aber es hat mich dann nicht mehr losgelassen und das habe ich ihm sehr offen und transparent, glaube ich, geschrieben, dass es nicht drum ging, hier ist eine große Firma und hier ist das, hier ist die Optionsgebühr und bitte gib's mir, sondern schon mit der Intention, ich habe mich damit auseinandergesetzt und es wäre mir ein großes Anliegen, dich da auch in diesen Prozess reinzuholen. Und das haben wir dann noch so gemacht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vor allem, wenn es so ein persönlicher Stoff für ihn ist, am Ende nicht ums Geld geht, ne? Sondern dann darum, welcher Person lege ich mein Buch in die Hände?
Mhm. Ne? Ja, wem vertraue ich meine Geschichte an?
Mhm. Wer kümmert sich drum? Und behandelt sie respektvoll.
Ja.
Und deswegen wundert es mich, dass er sich für dich entschieden hat.
Dude, the pressure's on, ich sag's dir. Ich denke mir, ich wäre danke, Janik. Wow. Verstehe ich. Kann ich verstehen?
Weißt du denn, ob er sich noch mit mehreren getroffen hat? Weil du sagtest, das haben ja viele Leute geschrieben, ne? Das sind also viele verschiedene Produktionsfirmen, die den Stoff verfilmen wollten. War das ein richtiges dann Casting, auch wenn man es nicht Casting nennt? Oder
das müsste ich ihn mal fragen.
Ja, das würde ich nämlich auch gerne wissen.
Das habe ich nie gemacht.
Ich meine, es ist ja auch eine, wenn ich eine Rolle bekomme, frage ich auch nicht, wer war mit dem Casting.
Nicht?
Nee, meine ich.
Wirklich nicht?
Nee, ich habe es jetzt einmal krass gemacht.
Und?
Aber ansonsten, nee, mache ich nicht.
Wirklich nicht?
Nee.
Also das wäre, also…
Das würde ich schon wissen wollen.
Würde ich auch wissen wollen. Aber okay. Good for you.
Schön, dass du da drüber stehen kannst.
Ja.
Nee, ich hatte bei Sascha das Gefühl, darum ging es ihm gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel der Verlag und auch alle anderen so erstmal für sich geprüft haben und an ihn durchgelassen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wir hatten ein langes Telefonat. Das waren bestimmt 2,5, 3 Stunden, wo wir wirklich über alles Mögliche gesprochen haben. Und er das Gefühl hatte, so hat er es mir dann mal gesagt, dass alle Fragen, die er hatte, ich in dem Gedankenpapier im nächsten Satz beantwortet hatte für ihn.
Sowas also liebe ich, wenn man solche Gespräche hat.
Es war einfach total offen und also ich weiß wirklich, liegt eine hohe Verantwortung auch drin. Ne? Das ist auf der einen Seite diese sehr erfolgreiche Roman, dieser erfolgreiche Autor der Gegenwartsliteratur. So, das ist der steht für was. Aber ich weiß auch, wie wichtig diese Geschichte ist und dass das auch eine Community erreicht, der das ganz wichtig ist. Und da zu dieser zähle ich nicht. Und deswegen ist da eine umso größere Verantwortung, eine Teilhabe zu schaffen und das richtig zu machen. Mhm. Wenngleich ich immer an Michael Haneke denken muss, der sagt, man kann bei einer Literaturadaption nur versagen. Die Frage ist nur, wie doll. Und das Gefühl habe ich tatsächlich auch, dass da schon der Druck sehr groß drauf ist. Und auch
vor allem
Wunsch,
bei so einem Roman, den so viele Leute gelesen haben. Ja.
Aber ich finde, das ist ein super Einstieg, auch um mal drüber zu sprechen, welche Literaturverfilmungen finden wir eigentlich gelungen, welche nicht. Du hast gerade gesagt, man kann nur versagen. Die Frage ist, wie sehr, was ist ein, wir sind hier ja eine sehr positive Community, wir bashen ja nie irgendwas, aber trotzdem, was ist ein Film, wo du dir so dachtest, Manometer, was haben die aus dem Buch gemacht?
Ich glaube, das sind tatsächlich ganz viele Fantasy-Romane, bei denen ich das Gefühl habe, das ist nicht gelungen. Was ich als Jugendliche wahnsinnig gern gelesen habe, war Eragon und ich finde die Verfilmung, und
hat Samuel
das
nicht dasselbe
gesagt? Das hat Samuel auch gesagt.
Wirklich?
Ja,
so
Samuel
witzig.
Hat es auch gesagt,
genau
dass
das
die Eragon-Verfilmung echt miserabel
ist. Ich finde die wirklich echt enttäuschend. Und ich muss sagen, obwohl ich die Romanreihe auch geliebt habe, Tintenherz, ich finde die Adaption auch.
Ich habe auch über Tintenherz nachgedacht. Ich finde Tintenherz grundsätzlich gar nicht so schlecht. Aber die Welt, die Cornelia Funke kreiert hat, die ist so viel reicher, als es der Film ist. Und irgendwie fehlte mir die Liebe zum Detail, trotz der tollen SchauspielerInnen.
Mhm. Geht mir genauso. Und ich fand das, also bei Eragon ist es fast identisch und ich glaube, da bin ich gespannt, was eure Anti-Literaturverfilmungen sind, aber ich glaube, es gibt ja so viele, dass man bei einigen immer das Gefühl hat, da läuft immer ein eigener Film im Kopf und man kann einigen Dingen nicht so gerecht werden und ich glaube, da findet jeder immer etwas, woran er was auszusetzen hat. Aber ich finde sie, die in der Machart allein schon nicht wirklich der Geschichte entsprechend.
Hm.
Und deswegen, ich habe noch, als ich drüber nachdachte, dachte ich, das sind beides so, geht eher in die Fantasy-Richtung, vielleicht liegt es auch daran.
Aber Fantasy wird ja auch grundsätzlich viel verfilmt. Mhm. Also als ich irgendwie in Vorbereitung jetzt auf die Folge darüber nachgedacht habe, okay, was sind Literaturverfilmungen, die ich mag oder die ich nicht mag, sind mir auch erstmal nur so Fantasy-Verfilmungen eingefallen. Herr der Ringe, Der Hobbit,
Magst du die Herr-der-Ringe-Verfilmung nicht?
Die Herr-der-Ringe-Verfilmung mag ich. Ich fand das total interessant, die mal nochmal zu rewatchen, weil ich finde, die sind nicht so gut gealtert. Mhm. Also da ist so dieses ganze, wie heißt es nochmal, After-Effects-Zeug, finde ich irgendwie in den ersten Herr-der-Ringe sehr in die Jahre gekommen, muss ich sagen. Also das hat sich, liegt wahrscheinlich auch an der tollen Entwicklung, die wir da irgendwie erleben. Aber ich mochte Herr der Ringe. Es ist ja auch schwierig, so einen Epos zu erzählen.
Ja, weil ich finde, das ist nämlich auch ein gelungener Epos. Ich habe den Roman oder die Romane nicht gelesen.
Ja.
Deswegen kenne ich den Vergleich nicht, ne? Also ich kann es wirklich nicht als Romanadaption vergleichen. Ja.
Und Harry Potter? Ja.
Wie, ja? Also magst du Harry Potter nicht? Warte mal. Also,
Ich habe
ganz dünnes Eis, Karin. Ganz dünnes Eis.
Okay.
Nee, also die Autorin ist ja schon eingebrochen in dem Eis. Die über die wollen wir ja gar nicht reden.
Ist schon im See.
Aber wir wollen ja mal kurz über, sie ist auch schon hoffentlich ertrunken. Nee, mit ihren Ansichten, das kann man ja wirklich nicht gebrauchen.
Nee.
Aber wenn man jetzt mal Werk von Autor trennt oder von Autorin, was sagst du zu den Literaturverfilmungen?
Also bei Harry Potter hatte ich, glaube ich, ganz stark das, was du gerade eben auch angesprochen hast, dass vor den eigenen Augen ein Film abläuft. Und wenn das dann irgendwie übersetzt wird von jemandem, der in dem Fall, finde ich, auch noch aus einem anderen Kulturkreis kommt als wir, nämlich dieses British, English, kind of, so ein bisschen verschnörkelte Welt.
Einfach eine Kultur, die nicht unserer gleicht in Deutschland.
Genau. Und ich fand, also für mich war das zu ornamental, Harry Potter. Also ich hatte mir irgendwie eine viel härtere, weniger verspielte Welt vorgestellt.
Aber sie werden ja immer härter. Ich finde, ab dem dritten Teil, ab Azkaban, ist man eigentlich fast beim jungen Erwachsenenalter angekommen.
Auf jeden
nicht mal
Fall.
Im Kinderfilm.
Also bei mir war das wirklich auch so, ich konnte mich auch gut in die Welt reinfinden, also aber der erste Film hat mir überhaupt nicht gefallen.
Wollen wir mal über positive Literaturverfilmung reden?
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Was fällt dir da ein?
Normal People.
Punkt. It is what it is. Oh Gott, da haben Kara und ich auch schon drüber geredet, weil Normal People war eines der drei Lieblingsbücher, die ich in der ersten Laberfolge mitgebracht habe. Und wir sind alle schon versunken in unseren Sitzen, als wir über Paul Mescal geredet haben. Gott, da haben Sina und ich auch einen ganz besonderen Moment zusammen erlebt.
Aha, okay, tell me more.
Wir haben All of Us Strangers zusammen im Kino geguckt. Und das war einer der absoluten Heulmomente mit Paul Mescal und Andrew Scott.
Das ist auch einfach ein krasser Film.
Also,
aber ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. Das war total,
nee,
was ich dachte, was denkt Janik jetzt für mich sitzt und war nur noch so.
Aber es war richtig, es war so Bonding.
Ja.
Also Paul Mescal, jetzt bald ja auch, ich habe vor kurzem erst den Trailer zu Hamnet geschaut. Die Neuverfilmung mit Jesse Buckley. Die kommt, glaube ich, im Frühjahr raus und ich freue mich dermaßen auf den Film, weil alles, was dieser Typ anfasst, einfach zu Gold wird.
Ja.
Ja, Normal People ist eine tolle Literaturverfilmung.
Da stimmte wirklich auch alles. Also
da
alles. Setting, Kostüme,
Dialoge,
Besetzung,
die ja den Roman
Dialoge.
Ausmachen. Ne?
Ja.
Das ist ja auch so schwer, wenn du eine Sally Rooney, die einfach Meisterin in Dialoge schreiben ist, heißt ja nicht gleich, dass die Adaption des Romans die Dialoge 1:1 kopiert oder dann genauso authentisch wiedergibt. Das ist ja erst eine wahnsinnige Schwierigkeit.
Mhm. Aber ich fand, es war sich so selbst genug. Das war so wahnsinnig naturalistisch und unaufgeregt und hat sich so sehr, es steht auch so für sich. Also das ist nichts, wo du das Gefühl hast, du musst den Roman kennen, um das zu schauen. Aber es hat ganz viel vom Roman, was so diesen Kern und diese Stimmung überträgt. Und ich glaube, das ist immer der Move, den, wenn der einem gelingt, ist das ganz, ganz toll, dass du nicht eine 1:1-Adaption einfach machst und sagst, das ist das Buch und dann packe ich das in das Drehbuchformat und fertig, sondern sich da wirklich mit auseinandersetzt, was ist die Essenz des Ganzen, und ich fand, das haben die großartig gemacht.
Sascha schreibt das Drehbuch nicht selbst zur Herkunft, richtig?
Nee, bei Herkunft schreibt er das nicht, aber er schreibt jetzt auch Drehbuch.
Macht er das? Okay, das wäre nämlich eine andere Frage. Gibt es Fälle, in denen RomanautorInnen auch das Drehbuch schreiben für den Film?
Ja, gibt es. Ich finde, das ist auch da was sehr Individuelles und Projektabhängiges, ob das eine gute Idee ist, so um es mal so zu formulieren, weil ich finde, man muss schon auch eine eigene Abstraktion und Objektivität auf den Stoff wieder haben können, weil das ist ein Transfer, das ist ein anderes Medium, das ist eine Kreation in einer anderen Geschichte, in einer anderen Form des Geschichtenerzählens. Es hat andere Wirkungen, es hat eine andere Dramaturgie und sich dann von dem eigenen Werk, was man geschaffen hat, so weit zu lösen, dass du das machen kannst, da, das können auch nicht alle und das muss auch nicht jeder können, aber ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um dann ein Drehbuch schreiben zu können, mhm, vom eigenen Roman. Und Sascha ist da jemand, das wird jetzt hier so eine Liebeserklärung nur an Sascha.
Darf es werden,
ne? Der wahnsinnig uneitel mit seinem Stoff umgeht. Und ich mache mit ihm ja auch noch eine andere Verfilmung gerade von einem seiner Bücher. Und da schreibt er das Drehbuch selber, aber auch mit dem Drehbuchautoren zusammen, der Herkunft schreibt, mit Senat Halibajic. Und da, der geht, ich finde das wahnsinnig spannend zu beobachten. Deswegen habe ich da überhaupt nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ob das keine gute Idee ist, okay, das mit ihm zu machen.
Welches Buch ist das?
Wolf.
Das ist das Buch, was letztes Jahr den Jugendliteraturpreis gewonnen hat.
Genau.
Wolf habe ich nicht gelesen.
Ja. Solltest du unbedingt, das ist wirklich eine tolle, tolle Geschichte.
Okay, ich freue mich auf beide Verfilmungen ganz doll. Ich bin vor allem gespannt bei Herkunft, wie ihr das umsetzt mit den Kapitelsprüngen. Weil das Besondere am Lesen war ja das quasi interaktive Mittel, dass man die Wahl hatte, nach Kapiteln auf verschiedene Seiten zu springen, richtig?
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich nicht machbar in einem Film, dass man dann aus dem Saal rausgeht und in Saal 6 sich reinsetzen darf, wenn, jetzt lacht sie, weil genauso wird es gemacht. Nee. Aber das ist natürlich ein wahnsinniges Stilmittel in diesem Roman. Deswegen freue ich mich extrem auf die Verfilmung. Die wird, also da darfst du wahrscheinlich noch nicht drüber reden, aber Casting fand schon statt.
Mhm.
Und wann werdet ihr das drehen?
Nächstes Jahr im Frühjahr, wenn alles gut geht.
Das heißt, wir können uns wahrscheinlich 27 drauf freuen, richtig?
Ja.
Okay. Ich wollte dich noch fragen, ob es eine Romanverfilmung gibt. Also die Frage ist zweigeteilt.
Mhm.
Erstens, hast du einmal einen Roman gelesen und dir wurde der Stoff angeboten und du hast es abgelehnt und dann den Film gesehen, weil ein anderer, eine andere das Projekt umgesetzt hat und dich dann im Anschluss geärgert oder dachtest, oh, es ist so gut geworden, das hätte ich niemals gedacht?
Ja.
Möchtest du ein Fallbeispiel nennen oder belassen wir es bei mir?
Nächste Frage.
Ja, genau. Danke dafür. Nee, ich fand Mittagsstunde von Dörte Hansen wahnsinnig toll adaptiert. Ich habe ja Als Land gemacht und uns lag dann auch Mittagsstunde vor und ich habe da keinen guten Zugang zugefunden zu dem Roman, wie beim Alten Land. Und fand es großartig erzählt. Wahnsinnig nah am Buch, im besten Sinne aber. Also es hat, und ich fand es toll, dass sie das sowohl auf Plattdeutsch als auch auf Hochdeutsch gedreht haben, dass sie dem wirklich so viel
Raum gegeben haben. Und dann gab es wie so eine Sprache, die man sich auswählen konnte?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, sie haben es in
Untertitel.
Ja, genau. Sie haben es in Norddeutschland in die Kinos auf Plattdeutsch gebracht.
Geil.
Ja, und das fand ich toll. Und ich fand es wahnsinnig schön, schön erzählt.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich oft Bücher, die ich gerne gemacht hätte und da einfach zu spät war oder nicht den Zuschlag gekriegt habe. Das sind ganz viele, die mich bewegt haben.
Das ist schon krass, dass das irgendwie so eine, dass sich das so durchzieht. Also sowohl bei dir als auch bei Friederike, also quasi von Manuskript zu Buch als auch von Buch zu Filmadaption, gibt es irgendwie wirklich diese umkämpften Stoffe, diese Dinge, die irgendwie viele Leute machen wollen oder wo man irgendwie dann sich so dahinter klemmt und sagt, das ist jetzt aber ein Herzensprojekt. Und das finde ich irgendwie total interessant. Ich hätte irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, bevor ich jetzt mit euch ins Gespräch gekommen bin.
Einfach ein krasser Wettbewerb.
Genau.
Also da kommt ein Roman raus und die Produktionsfirmen werden sich raufstürzen.
Das ist,
und dann ist es manchmal eine Frage des Geldes, also mit Sicherheit sehr oft eine Frage des Geldes und manchmal eine Frage des, wem vertraue ich diesen Stoff an, wenn es eben so ein persönlicher Stoff ist wie Herkunft.
Ja.
Und das Besondere aber an, ich meine, ich bin ja mit Sina jetzt seit ein paar Jahren befreundet, die Liebe, die du da reinsteckst, ne, und wie du auch über Bücher redest und denkst und wir tauschen uns viel über Bücher aus, die ist so besonders und die ist halt auch ansteckend und ich glaube, das spüren Leute und vertrauen dir dann eben ihre Babys wie Herkunft an. Das ist ganz schön.
Ist lieb, dass du das sagst.
Ja.
Danke. Ja, ich finde das so eine, ich finde das, also das gibt unterschiedliche Motivationen, Gründe, warum man sich die, warum denn so ein Wettbewerb natürlich entsteht. Ne? Das sind auf der einen Seite auch IPs.
Wirtschaftliche Gründe.
Genau, ja, ne? Dann erwartest du da schon eine gewisse Zuschauerschaft, eine potenzielle, weil das ein Riesending ist und es sich dann schon Leute angucken, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Aber ich mache das halt auch wirklich, weil ich Literatur so liebe und das genau die Geschichten finde, die man auch erzählen sollte. So,
eine Freundin von mir ist Regisseurin und sie hat mich auch auf die Tatsache hingewiesen, dass Reese Witherspoon mit ihrem Buchclub und ihrer Produktionsfirma ja auch genau das macht, weil sie quasi, sie hat früheren Access zu all diesen Stoffen durch diesen Buchclub, den sie macht und kann sich dann eben auch super schnell die relevanten Stoffe sichern. Also
smart.
Clever Move von Reese.
Ja. Also, super schlau.
Ja.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Gerade.
Oh, oder in deiner Tasche?
Ein riesiger Stapel. Tage wie Salzwasser lese ich gerade. Das hat mir die liebe Casterin Lisa Stutzki empfohlen. Deswegen ist es auch so toll, weil dann kommen auch bei Literaturvorschlägen ganz oft mittlerweile jetzt KollegInnen zu mir und sagen, Sina, hast du das schon gelesen? Das solltest du verfilmen. Dann lese ich mir das durch. So, das liegt gerade bei mir auf dem Tisch.
Bist du schon, also kannst du schon sagen, ob es dir gefällt?
Ich finde es ganz toll. Ich bin gerade bei der Hälfte.
Okay.
Ja, mehr kann ich noch nicht sagen, aber es macht Spaß. Es ist ein schönes Buch.
Wollen wir dich zu deinen drei Lieblingsbüchern befragen, oder Cara?
Ja.
Ich finde, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, um Leute auch so ein bisschen kennenzulernen.
Mhm.
Würde ich dir jetzt mein Diddle-Freundesbuch in die Hand drücken und da steht, meine drei Lieblingsbücher sind, auch wenn es schwer ist, das zu reduzieren auf drei, aber welche würdest du mit reinpacken?
Wenn es so eine Momentaufnahme wäre, dass ich in dieses Freundebuch schreiben würde, wäre auf jeden Fall, wären 22 Bahn und Windstärke 17 mit dabei, weil ich die beiden wirklich verschlungen habe und es mich wirklich, so ein Lesesog entstanden ist, was ich länger nicht hatte und das wirklich Spaß gemacht hat zu lesen. Ich mich da so völlig in die Geschichte verloren habe. Ein wenig Leben. So, weiter. und ja, wirklich, das ist und das dritte ist, glaube ich, Herkunft. Ich glaube, das wird mich immer begleiten. Ich glaube, das lässt mich nicht los.
Ich finde es gut, dass du 22 Bahnen und Windstärke 17 als ein Buch.
Ja,
ja, aber ich finde,
siehst,
das funktioniert
das
auch als
voll.
Also, ne, ich finde, man kann die einfach so als einen Stoff sehen, weil diese Figuren, man hat die auch so lieb gewonnen. Und ich finde diesen Move wirklich smart, den zweiten Roman Windstärke 17 anzufangen mit der erwachsenen Ida, die dann auf Reisen geht. Und also ich fand die auch beide ganz toll. Und bei Ein wenig Leben weiß ich nicht, ob ich das jemals verfilmt sehen möchte.
Ich möchte nicht.
Auf keinen Fall.
Es gab Ein wenig Leben am West End als Stück.
Ach,
und es gab es auch in Holland. Keine Ahnung, ob das Uraufführung war. Aber ich weiß nicht, ob ich das am Theater sehen möchte oder auf der Leinwand, weil das so viel Emotionen hervorgerufen hat und so grausam ja auch ist, dass ich gar nicht wissen möchte, ob ich, mir haben die Bilder gereicht, die sich in meinem Kopf kreiert haben.
Ja.
Apropos schlimme Bilder, krasser Stoff. Ich will einmal meine Lieblingsbuchverfilmung nennen an dieser Stelle.
Bitte.
Und zwar ist es von Waris Dirie, Wüstenblume. Ich finde, das ist so eine gelungene Literaturadaption und eben schafft es irgendwie diese Brutalität von einer weiblichen Genitalverstümmelung auf so eine, also ja, aber auf eine wirklich, wirklich packende und schöne Art zu zeigen und zu besprechen und eben auch eine Awareness zu schaffen dafür, dass dieses Phänomen einfach immer noch existiert.
Aber da finde ich, das ist spannend, dass du das sagst, weil das hat ja Sherry Horman verfilmt und die hat auch Altes Land gemacht.
Ach,
und die kann, ich finde, das ist wirklich eine Superkraft von Sherry, dass die so einfühlsame Literaturadaption schafft und es wirklich in den Transfer gelingt. Gerade bei solchen Themen, die nicht so gefällig daherkommen und einfach in den reinen Eskapismus gehen, sondern wirklich was erzählen.
Wollen wir mal zu unserem Spiel übergehen? Also unser Spiel, als würden wir jetzt hier gleich so Würfel und Karten auspacken.
Liebe ich doch.
Machen wir. Nein, Sina, wir haben ja unsere wiederkehrende Kategorie Entweder-Oder. Und das sind Fragen, auf die du knapp antworten kannst. Wenn du möchtest, kannst du noch einen Satz dazu sagen, aber eigentlich ist es das intuitive Antworten auf die Fragen.
Ach, das kann ich ja gar nicht.
Wie?
Wirst du jetzt können.
Kriegst du hin. Wir glauben fest an dich.
Okay.
Hardcover oder Taschenbuch?
Taschenbuch für unterwegs, Hardcover im Regal.
Oh krass, niemand hat Hardcover gesagt.
Taschenbuch hat
Ich kann mir auch keine Bücher ausleihen, ich muss sie immer selber haben.
Ja, das ist wirklich, wenn ich sage, soll ich dir, das frage ich schon gar nicht mehr, ob sie
ausleihen Schutzumschlag an oder Schutzumschlag ab?
An.
Okay, ich mache weiter. Eselsohren oder Lesezeichen?
Lesezeichen.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farbe?
Aktuell nach Farbe.
Yay, welcome to the team. Wir sitzen hier immer und dann sagen die Gäste so,
Chaos,
nee,
alles
Chaos,
egal,
oder,
rein.
Nee, also ich habe das, Samuel meinte doch, ich habe das sortiert nach Themen. Also junge afrikanische Autorinnen und Autoren, feministische Literatur und wir so, Also wir sortieren nach Farben.
Regenbogen. Das ist alles mhm. Okay.
All for the looks.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Für die Arbeit vollgekritzelt, privat unberührt.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Eine Seite bis 3 Uhr nachts.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Klappentext.
Oh, wirklich? Krass. Greifst du nach hässlichen Covern?
Schon.
Lieblingsbuch verleihen, Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Ich verleihe die, ich schreibe da meinen Namen aber rein.
Das ist also geil. Und so Datum, dass, ja, dass dann so das schlechte Gewissen so hochkommt. Aber so du hast das jetzt seit 3 Jahren.
Ja. Ich habe tatsächlich damals meinem Chef Benjamin ein paar Bücher geliehen und die nie wiederbekommen.
Jetzt ist er bei einer anderen Produktionsfirma.
Shoutout an Benjamin. Ja, und dann dachte ich so, ja, wenn du das hier hörst, ich will die zurück.
Es ist lustig, in der Kategorie gibt es immer wieder Aufrufe an Leute, die Bücher noch ausgeliehen haben. Jedes Mal. Okay, Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 200 Seiten?
Roman mit 200 Seiten.
Happy End oder offenes Ende?
Kommt drauf an, aber offenes Ende.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Was war das erste?
Liebesdreieck.
Nimm ich das.
Ja. Normal People. Nee, Conversations with Friends war die Dreiecksgeschichte.
Ja, ja, das war's.
Okay.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Immer was Neues.
Mhm. Buch oder E-Reader?
Buch.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Na, Buch verfilmen.
Ja, klar.
Na klar.
Das wäre so lustig, wenn du jetzt einfach sagen würdest, nee. Soll für sich stehen.
Außer ein wenig Leben, das möchte ich nicht sehen.
Nee, okay.
Da sind wir uns einig. Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Niemals spoilern. Ich spoilere immer alle anderen, das ist mein Problem, aber ich erzähle dann immer so, wenn ich im Flow bin, dann so, nee, das war jetzt alles vorweggenommen.
Und sag mal, auch bei der Arbeit nicht? Also wenn du zum Beispiel ein Buch für die Arbeit liest und dann, also mich, wenn ich so darüber nachdenken würde, ich muss jetzt ein Buch verfilmen, muss vor allem, könnte, dann wäre, glaube ich, für mich so die wichtigste Frage, wie geht's aus?
Ja, also ich würde das ja auf jeden Fall bis zum Ende erstmal lesen, bevor ich es optioniere.
Also du liest wirklich dann tutto completo?
Ja. Okay. Doch, auf jeden Fall. Weil gerade wenn das manchmal Sachen sind, die man dann verändern wollen würde oder anders macht, dann sollte man sich schon das in Gänze einmal damit auseinandergesetzt haben.
Und das machst du wirklich vor der Optionierung schon? Krass.
Weil ich habe sonst wie gesagt, das kommt drauf an, wie du die optionierst, aber ich mache das nie, dass ich einfach nur eine Summe und meinen Namen reingebe, sondern immer mich damit inhaltlich schon auseinandergesetzt habe und denen immer schon was dabei gebe. Und das machen auch KollegInnen von mir, das bin nicht nur ich, aber mich damit schon inhaltlich auseinanderzusetzen und dann muss ich es ganz gelesen haben.
Ich kann ja als kleinen Abschluss spoilern, dass auch Sina und ich seit fast 2 Jahren an einem Projekt zusammensitzen.
Ja.
Das ist nämlich, Sina hat mir die Chance gegeben oder mich gefragt, ob ich Lust hätte, mich kreativ in Schaffensprozesse mit einzubinden oder einbringen zu wollen. Und es ist eine ganz, ganz große Freude, mit dir zu arbeiten. Das ist auch eine Buchverfilmung, aber mittlerweile schreiben wir auf das Drehbuch nach Motiven von. Unsere ganz tolle Drehbuchautorin Leona Stahlmann schreibt das Drehbuch. Und es ist eine Liebesgeschichte und es ist eine queere Liebesgeschichte und da ihr, wenn ihr uns jetzt zugehört habt und ja mitbekommen habt, dass Sina und ich sehr gerne weinen, können wir so viel sagen, wir weinen jedes Mal, wenn wir die neue Drehbuchfassung lesen. Und genau das ist unser Traum, dass man eine Liebesgeschichte, die nicht plot-driven ist, also nicht es passieren super viele Dinge und es entwickelt sich dahin, sondern character-driven. Ne? Es passiert relativ wenig, aber die Charaktere entwickeln sich. Kleiner Kosmos in einem kleinen Zeitraum, wenig Charaktere. Das wird unser Projekt und ich hoffe ganz doll, dass wir nächstes Jahr drehen und freue mich auf die weitere Arbeit. Aber das, liebe Leute, darauf könnt ihr euch freuen. Das wird sehr dramatisch. Gespannt.
Ich glaube auch kollektives Wein. Wir sollten es etablieren.
Es wird kollektives Wein. Sina, das war ganz schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke,
dass du da warst.
Und viel Erfolg mit Herkunft.
Danke.
Wir sind gespannt.
Ja, ich freue mich ganz doll.
Ja.
Alles klar. Und tschüss, Cara.
Tschüss, Yannick. Tschüss, Sina. Wir sehen uns in 2 Wochen.
Wir sehen uns in 2 Wochen zu unserer neuen Book Club Edition. Ihr Lieben, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns und lasst uns einen Kommentar und ganz viele Herzen da und vor allem eine schöne Bewertung. Das hilft ganz doll, vor allem für uns, die ja keine Produktionsfirma im Rücken haben und hier alles selbst machen. Deswegen bewertet uns und folgt uns und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Tschüss.
Tschüssi. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.